Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihnen allen ein sehr herzliches Willkommen in diesem alten, neuen Kirchenraum. Über ein halbes Jahrtausend, 550 Jahre, ein Raum des Gebets, der Weitung unserer Herzen und Sinne zu Gott hin und auf unser Leben hin. Wir entzünden jenes Licht, das uns in diesen Wochen vor Weihnachten zeichenhaft entgegenkommt und uns auf die Geburt Jesu Christi einstimmt und das uns auch Klarheit und Orientierung verheißt auf unseren Wegen. Herzlich willkommen zum Beginn dieses neuen Kirchenjahres am ersten Advent. Wir sind heute als Kirchengemeinde auch beieinander, um die Türen weit zu öffnen in diesem Gottesdienst, nachher zu einer Kirchenführung und heute Nachmittag zu einem Blick in die Zukunft, der sich aus den Verheißungen des Advent inspiriert. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Die Welt ist voller Zukunft, die Luft ist voller Zukunft. Lassen Sie uns singen, nun komm der Heiden Heiland. Gott und stimmen ein in die Worte des Psalmisten und wir stehen dazu auf.
Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet?
Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne.
Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.
Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge.
Gott, himmlischer Vater, in den Verwerfungen dieser Tage, in der Flut der Botschaften und Nachrichten und Verunsicherungen, in der Bewegtheit meines Lebens, dein Licht, deine Nähe und Anwesenheit, dein auf mich Zukommen im Antlitz eines Menschen, Antlitz Jesu Christi, in seinen Worten, in seiner Gestalt, in seiner Einfachheit und Größe, in seiner Wahrhaftigkeit und Klarheit. Berühre du mich durch ihn in meinen Verunsicherungen und Fragen, in meinem Zweifel, und lass es in mir hell werden, in mir, dem Menschen, der heute vor dein Angesicht kommt. In der Stille bringe ich dir meine Gedanken, meine Erfahrungen aus den vergangenen Tagen, meine Dankbarkeit für das Gute, das ich empfangen habe, meine Bitten, mein Gebet. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Thank you.
Die heutige Schriftlesung steht im Evangelium nach Matthäus. Ich lese aus Kapitel 21 die Verse 1 bis 11 und lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet. Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Ich unterbreche mal, das Mikro ist, glaube ich, gerade ausgefallen. Ich warte einen Moment, dass Sie alle verstehen können. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig. Und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids! Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt! Gepriesen sei Gott in der Höhe! So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen ersten Sonntag im Kirchenjahr, den ersten Advent, steht im Buch der Psalmen, der Psalm 24. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs, Selah. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre, Selah. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, am Sonntag bei dem Morgenopfer ist dieser Psalm zu singen. Noch im Dunkeln der Kirchenräume lehnen sie sich hinaus, die Worte. Sie finden ihren Weg in die vom Schlaf stumpfen Kehlen von Frauen, Männern, werden zu Klängen, zu einer Stimme, wenigstens die Kirchturmspitzen hören zu. Ein kleines Zeichen durch den Abt, er sitzt hier in dieser Nische, dann beginnt der Gesang. Ein Psalm Davids, so viele Zeiten, Menschenleben, Geschichten überspannt und verbindet dieses alte Lied. Und es gehört auch zu den Anfängen dieser Kirche. Domini est terra, et plenitudo eius, orbis terrarum et universi qui habitant in eo. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. So eröffnet die Morgenliturgie in den Klöstern. So vor 500 Jahren, vor 550 Jahren, auch hier. Ein Einladungspsalm bei Tagesanbruch mit dem Sonnenaufgang in österlicher Frühe. Schon vor einem halben Jahrtausend hatte also dieser Psalm seine Resonanz in diesem Raum. Einstimmig, unbegleitet, ohne Orgel, der Vorsänger, die Dominikanermönche, die alten Kirchentonarten, damals eine große, sehr große Kirche, in deren Torso wir heute feiern. Machet die Tore weit. Mit noch schlaftrunkenen Augen spannen sie den Bogen über Jahre, Jahrhunderte, über die Jahrtausendschwelle hin zu den Gesängen Israels, diese Worte. Noch ehe die Sänger hier ins Machen, ins Alltägliche geraten, führen die Worte dieses Psalms hin zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Denn er hat den Erdkreis über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Und wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, so fragen sie. Wer darf es? Wer aus dem Kreis der zerbrechlichen, verunsicherten Menschenkinder hat dieses Anrecht? Und sie, die Menschen, die diesen Psalm singen, hören in sich hinein, während sie singen. Und die Horizonte weiten sich vor ihrem eigenen Leben und sie sehen auf ihre Hände. Und sie horchen hinein in ihr Gewissen. Und sie wiederholen singend die Worte: Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der darf es. Der darf auf den Berg Gottes. Und sie begegnen sich darin selber und ihrer kleinen Welt und ihrer Sehnsucht nach Klarheit und Wahrheit. Und sie werden im Singen klein und groß zugleich. Groß, weil sie diesem Schöpfer zu Ehren singen und ihre Ohren und Sinne weit hinaus öffnen, weil sie geöffnet werden. Und klein, weil sie ihre Geschichten wiederfinden angesichts der Größe Gottes und sich schämen. Und so an jedem neuen Morgen, an jedem neuen Morgen werden sie wieder zurechtgebracht und zu Menschen, die bereit sind, von Neuem die Türen zu öffnen und hinaus ins Weite zu gehen und sich selbst zu sehen und ins Gespräch zu kommen mit diesem Gott. Bekenntnis, Wechselrede von Frage und Antwort, Refrain. Der Psalter gibt ihnen die Form für den Dialog mit sich selber, mit den Brüdern und Schwestern, mit der Gemeinschaft der Menschen, mit der Schöpfung und mit dem Schöpfer. Was für eine Weite, was für ein Privileg, so singen und beten zu dürfen, was für eine kulturelle Gabe. Auch sie und er haben diesen Psalm gehört und in ihren Herzen bewegt. Sie schreibt in deutscher Sprache, schreibt Französisch, schreibt Latein, schreibt Italienisch. Ihre Korrespondenz geht quer durch Europa, nach Paris, Brüssel, Wien, Venedig, Mailand und nicht weniger, nicht lachen, nach Löwenstein und Vaihingen und Böblingen und Backnang und Rottenburg. Sie wirkt zerbrechlich, ist es aber nicht. Geboren in einem kleinen Städtchen am Genfer See, Morges, heute im Kanton Waadt in der Schweiz, früher im Herzogtum Savoyen. Sie aus dem hohen Adel und, wenn man so will, aus dem höchsten Klerus. Ihr Vater nämlich, Amadeus VIII., genannt der Friedfertige, ist Herzog von Savoyen, ein frommer Mann, der sich mit 43 Jahren von der Politik abwendet und dem religiösen Leben zuwendet. Er wird Kleriker und dann in den Streitigkeiten um Papst und Gegenpapst der letzte Gegenpapst. Dann legt er die Ämter nieder, friedlich. Sie wächst in Turin auf, wird mit 11 Jahren mit dem Titularkönig von Sizilien verheiratet. Sie ist 14 Jahre alt, als ihr Mann stirbt. 10 Jahre später, mit 24 Jahren, heiratet sie von neuem den Kurfürsten der Pfalz. 4 Jahre später ist sie von neuem verwitwet und in großen Nöten. Wo soll sie hin? Wo ist ihre Zukunft? Wo die ihres kleinen Sohnes? 1453 wird der Ehevertrag hier in Stuttgart mit ihm geschlossen. Sie, Margarete von Savoyen, sie ist 33 Jahre alt, lebenserfahren, gereift, eine eindrucksvolle, schöne Persönlichkeit, empathisch, kultiviert. Die Ausstellung im Landesarchiv Baden-Württemberg hat es eindrucksvoll dokumentiert. Auch er ist zum zweiten Mal verwitwet. Ein Schwabe, in Leonberg geboren, in Macht- und Verteil- und Ränkekämpfen um die Landesteile Württembergs fast sein ganzes Leben lang. Er ist 40 Jahre alt, als hier auf diesem Ort, dem städtischen Turnieracker, die Hochzeit vorbereitet wird. Es gibt noch keine Kirche. Sie, feingeistig im Gespräch mit den Humanisten jener Jahre, sensibel für das Geistliche und für die Musik. Er, ein Tatmensch, der die Jagd liebt, der die Kunst der Diplomatie ebenso beherrscht wie den Umgang mit der Macht, der auch fromm ist und mit ihr lernt. Sie sind gut zueinander. Hab Gott lieb, Hochherze. Hab Gott lieb, Hochherze, lässt sie in die Armbrust gravieren, die sie ihrem Mann schenkt und die heute im Metropolitan Museum of Art in New York zu bewundern ist. Und er beschließt, hier in Stuttgart diesen klösterlichen Ort zu gründen, der über ihrer beide Zeit hinaus und Leben hinaus reicht. Der Grundstein für diese Kirche, für diesen Ort wird bereits im Jahr 1471 gelegt, am Margaretentag, dem 13. Juli, ihr zu Ehren und ihr zu Liebe. Und dann 2 Jahre später, 1453, wird das Kloster urkundlich gegründet. Und wir wissen heute, liebe Gemeinde, wir wissen heute, dass dieses Ehepaar Graf Ulrich V. von Württemberg und Margarete von Savoyen viel persönlicher, viel existenzieller eingebunden war in die Idee dieser Klostergründung und in das geistliche Leben dieses Ortes. Das war nicht nur eine Stadterweiterung in Richtung Norden, nachdem die alte Residenz zu klein geworden war. Es ist ihr beider Wille und Gedanke, hier an diesem Ort diese Kirche und später dieses Kloster zu erbauen. Es ist urkundlich Ulrich selber, der die Predigtzeiten der Dominikaner mit den Gottesdiensten in der Stiftskirche abstimmt, der den Brüdern das Recht zur Beichtabnahme und zur Beerdigung in ihrem Kloster zuspricht, auch von Laien. Sie ist es, Margarete, die von ihrem Vater, dem Papst, die Gründungsurkunde erwirkt. Sie beide sind es, die sich hier in dieser Kirche einen Fürstenstand erbauen lassen. Der Architekt der Hospitalkirche, Aberlin Jörg, wird damit beauftragt. Sie nehmen von der nördlichen Seite des Kirchenschiffs hier an den Messen und Gottesdiensten teil. Sie haben ihren festen Platz in dieser Kirche. Sie werden Mitglieder der Bruderschaft des Klosters. Das innere geistliche Anliegen beider ist mit Händen zu greifen. Er habe die Dominikaner berufen, also Dominikanermönche, damit umso fleißiger für sein und aller gläubigen Seelenheil gebetet werde, vor allem jedoch zur Besserung des Lebens seiner Untertanen in Stuttgart, wie auch aller übrigen Menschen, die durch die Predigt und die guten Werke der Dominikaner zum guten Handeln angeleitet werden sollen, überliefert die Gründungsurkunde des Klosters. Und das, liebe Gemeinde, lesen wir bei den Geschichtskundigen. Dem Landesherrn ging es bei seiner Stiftung des Stuttgarter Dominikanerklosters neben persönlichen Motiven der Frömmigkeit um eine Verbesserung der Seelsorge in seiner Residenzstadt und um Mehrung seines Herrscherprestiges, so der Historiker Bernhard Neidinger. Aber im Hintergrund oder in der Tiefe dieses Kirchenprojektes, das nun ein halbes Jahrtausend diese Stadt mitprägt und diesen Ort auch in seinem heutigen geistlichen und Bildungsleben mitbestimmt, lesen wir etwas Wesentlicheres und Tieferes. Es ist die Weitung eines damals recht provinziellen Städtchens, eines Lebens hier hinaus in die Dimensionen, in denen unser aller Menschsein bis heute seine Orientierung sucht. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Ja, wer ist der König der Ehre? Wie mag diese Frage in den Ohren des Fürsten-Ehepaares geklungen haben? Wer ist der König der Ehre? Diese beiden werden sich selbst wiedergefunden haben mit dieser Frage in dem Zusammenhang, der uns noch immer und an jedem Tag in dieser Welt bewegt und beschäftigt. In unseren Eitelkeiten, in unseren Vorstellungen von Macht und Ohnmacht, in unserem ganzen aus dem Lot geratenen Miteinander. Und sie werden auf ihre Weise gehört haben, dass dieser alte Psalm eine Torliturgie ist für den Schöpfer des Himmels und der Erde, der herein will in unser Denken, in unsere Umgangsformen, in unseren Mut und auch in unsere Demut, der herein will in unser gesellschaftliches und persönliches Leben. Und es war ihnen, diesen beiden, wichtig. Ich würde es mir wünschen, dass sie gespürt haben, diese beiden, Margarete und Ulrich, und alle, die an diesem Gründungsprojekt beteiligt waren, dass sie nicht nur einen Ort für den nördlichen Teil dieser Stadt gebaut haben, auf den Weg gebracht haben, an dem über die Jahrhunderte und durch Krisen und Kriege hindurch immer wieder Menschen gearbeitet und gebaut haben. Zuletzt die Architekten Arno Lederer, er ist verstorben, und Jorun Ragnarsdottir und Marc Oy und alle kirchlichen und städtischen Beteiligten und sie, die sie viel dazu beigetragen haben durch ihre geistliche und materielle Unterstützung, dass es diesen Ort gibt. Ich würde mir wünschen, dass diese beiden Gründerpersönlichkeiten gespürt hatten, dass dieser Ort tatsächlich ins Weite führt und in Räume, die uns mutig und demütig zugleich machen, die uns mit dem Evangelium verbinden, mitten in der Welt, und die uns Orientierung geben, damit wir uns verorten und aufbrauchen können, nicht in kleinen Weltanschauungen, sondern in der Bewegung und Bewegtheit Gottes auf uns zu. Allem voran in der Person, dessen Ankunft wir nun feiern, dessen Frieden und Menschlichkeit, dessen heilsame Gaben und dessen Mut wir heute begrüßen. Liebe Gemeinde, noch im Dunkeln der Kirchenräume lehnen Sie sich hinaus die Worte der Psalmen. Sie finden in der Frühe Ihren Weg in die schlafstumpfen Kehlen von Frauen und Männern. Sie werden zu Klängen, sie werden zu einer Stimme, und wenn niemand sie hört, hören sie wenigstens die Kirchturmspitzen. Durch einen Abt, er saß hier in dieser Nische, beginnen die Gesänge. Zeiten, Menschenleben und Geschichten überspannen diese alten Lieder. Sie verbinden sich mit uns und auch mit der Zukunft dieses Ortes, dieser Kirche, dieser Kirchengemeinde, die in Gottes Ruf und auch in unserem Antworten liegt. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. So eröffnet die Morgenliturgie in den Klöstern und damals auch hier. Ein Einladungspsalm bei Tagesanbruch, dieser 24. Psalm, mit dem Sonnenaufgang in adventlicher Frühe. Über das Gespräch der Menschen hat Ernst Meister einmal geschrieben, dieser fast vergängene Sänger: Wir sind die Welt gewöhnt, wir haben die Welt lieb wie uns, aber würde die Welt plötzlich anders, wir weinten. Vielleicht würden wir auch in Freuden ausbrechen und jubeln und singen, wenn die Welt anders würde, wenn er, der große schöpferische Gott, in unsere Horizonte käme, als Mensch, zerbrechlich, als König und Gerechter, als der Gekreuzigte und Auferstandene. So will er kommen, jetzt in diesen Tagen und Wochen, und unsere Welt und unsere Herzen weiten. Und so ist diese Kirche auch gedacht, als dieser Ort, an dem Gott seine Ankunft und sein Begegnen in vielen Zeichen ankündigt und verheißt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen beten und stehen dazu auf und antworten auf die Bitte mit der Liedstrophe »Mache dich auf und werde Licht«. Herr Sattelberger an der Orgel wird es intonieren und wir stimmen gleich mit ein.
Gott, ist Umkehrzeit, Zeit zur Veränderung, Zeit zur Klärung und zur Buße. Jetzt ist Zeit zur Barmherzigkeit im Miteinander, Zeit für Gerechtigkeit. Jetzt sind die Türen weit geöffnet, hinaus sind deine Verheißungen. Jetzt hören wir von Neuem von deiner Güte und Liebe und auch davon, dass du uns zutraust, deine Botinnen und Boten zu sein. Jetzt ist deine Zeit, in der du dich wieder aufmachst als ein Licht für unsere Wege. Hilf, dass wir diesen Augenblick nicht verpassen, nicht übersehen, nicht überhören. Wir singen:
Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.
Himmlischer Vater, voller Dankbarkeit sehen wir den weiten Bogen des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe, der uns verbindet mit allen, die vor uns in dieser Kirche am Werk gewesen sind. Wir bestaunen ihren Mut. Wir sind dankbar für die Kraft, die sie hatten, dein Evangelium in die Stadt und zu den Menschen zu tragen. Gib doch auch uns jeden Tag die Inspiration, nicht nur für unser Leben, sondern auch für unser Miteinander, als deine Kinder, als die Schwestern und Brüder, die getragen sind durch dein Evangelium. Wir singen.
Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.
Wir beten für die Menschen im Heiligen Land, teilen die Sehnsucht derer, die sich den Frieden wünschen, stärken mit unseren Gebeten diejenigen, die sich um den Frieden mühen. Wir trauern mit den Trauernden, sehnen uns mit den Sehnsüchtigen nach Gerechtigkeit. Gib du uns in allem die Menschlichkeit, die Geduld und den weiten Horizont, die wir brauchen, um uns nicht selber einspinnen zu lassen von Gewaltgedanken, von Hass und von schnellen Urteilen. Wir singen.
Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.
Vater im Himmel, wir beten heute für diese Kirchengemeinde und für ihre Wege in die Zukunft. Zu dir beten wir für die Menschen, die uns in diesen Tagen besonders am Herzen liegen, in unserem persönlichen Umfeld. Wir nehmen unsere Bitten hinein in das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O komm, du Morgenstern, die Nummer 19.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 456,70 € und wird für die eigene Gemeinde eingesetzt. Herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt. Und dazu wird uns Kirchengemeinderat Dr. Stefan Speck ein paar Worte sagen.
Ja, das Opfer für das Gustav-Adolf-Werk ist immer bestimmt für evangelische Kirchen in aller Welt, in der Diaspora, in der Weltkirche. Dieses Jahr besonders aktuell ist die Hilfe für Christen in Armenien. Wir wissen ja, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gab, dass ein Teil von Aserbaidschan erobert wurde und viele Menschen nach Armenien geflohen sind und dort versorgt werden müssen. Ein anderes Projekt, was mir aufgefallen ist, ist in Brasilien. Dort will sich die evangelische Kirche verstärkt kümmern um Krankenhausseelsorge, weil man festgestellt hat, dass es in Brasilien eine allgemeine großes Verständnis gibt, dass Krankheit die Folge sei von Sünde und mangelndem Glauben. Und da hat man festgestellt, man muss dem was entgegensetzen und auch den Menschen, gerade die krank sind, eben sagen, dass Christus eben auch in ihrer Krankheit bei ihnen ist und sich ihnen zuwendet und dass ihre Krankheit nicht bedeutet, dass er sich von ihnen abwendet. Und so gibt es noch viele Projekte, die unterstützt werden, meistens mit relativ geringen Beträgen, die aber viel bewirken, sodass ich Ihnen also dieses Opfer ans Herz legen möchte.
Auch dazu herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung. Wir laden Sie herzlich ein zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen. Und da bleibe ich zunächst beim heutigen Tag. Wie Pfarrer Eberhard Schwarz in der Predigt schon angesprochen hat, feiern wir heute das Jubiläum 550 Jahre Grundsteinlegung zum Dominikanerklosters und damit feiern wir auch das langjährige Bestehen unserer Hospitalkirche. Und das wollen wir heute mit einem besonderen Programm oder Veranstaltung begehen. Zunächst laden wir Sie natürlich ein zum anschließenden Kirchencafé. Um 12:30 wird es dann eine Kirchenführung geben. Die Kirchenführung leitet unser Kirchengemeinderatsvorsitzender Matthias Felsenstein. Dann haben wir eine Mittagspause und dann um 3:30 starten wir das festliche Programm mit einem Adventskaffee. Und um 16 Uhr gibt es nochmal eine Kirchenführung, ebenfalls nochmal mit unserem Kirchengemeinderatsvorsitzenden Herrn Felsenstein. Und um 17 Uhr laden wir Sie ganz herzlich ein zu einem festlichen Vortrag mit dem Theologieprofessor Thomas Erne aus Tübingen. Und er wird, wie es auch im Programm benannt ist, einen prophetischen Zwischenruf machen. Und der Tag schließt ab um 18 Uhr bis 19.30 Uhr mit einem besonderen Konzert mit Gregorianik und Elektronik mit der Schola Gregoriana Tübingen, Schola Fox Feminea in Tübingen unter der Leitung von Wilfried Rombach und Matthias Schneider-Holleck an der Live-Elektronik und an der Orgel Michael Sattelberger. Also herzliche Einladung zu diesem festlichen Tag heute hier in der Hospitalkirchengemeinde. Weitere Veranstaltungen, zu denen wir Sie herzlich einladen, sind näher beschrieben in Ihrem Liturgieblatt. Die Reihe Große Texte der Bibel, neu gelesen, steht unter dem Thema Wunder. Die wird am Mittwoch um 18 Uhr fortgesetzt. Da geht es um Jesu Seewandel. Und im Anschluss daran auch in der Reihe Innehalten, die Meditation zur Wochenmitte, findet statt mit Regina Fries, Meditationsbegleiterin via Cordis und Pfarrer Eberhard Schwarz. Herzliche Einladung. Am Donnerstag gibt es zwei Veranstaltungen. Einmal eine weihnachtliche Führung, eine besondere Führung durch die Staatsgalerie um 18 Uhr. Und am Donnerstagabend parallel oder etwas zeitversetzt um 19 Uhr hier eine Lesung. Das Thema lautet, ich bin noch nie einem Juden begegnet. Es geht um Lebensgeschichten aus Deutschland. Das wird eine Lesung und Gespräch sein. Und der Autor des gleichnamigen Buches, Gerhard Hase Hindenberg, wird lesen und wird die Veranstaltung durchführen. Am Samstag laden wir Sie noch ein zu einer Meditation von 10 Uhr bis 13 Uhr. Es geht um das Fest Maria Empfängnis unter der Leitung von Regina Maria Fries, Meditationsbegleiterin via Cordis. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich und der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro. Und nicht zuletzt laden wir Sie auch für den kommenden Sonntag, dem 2. Advent, herzlich ein zum Gottesdienst um 11 Uhr mit Pfarrerin Monika Renninger.
Vor der Bitte um den Segen singen wir noch einmal und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Geht in diesen Tag, geht in diese adventliche Zeit voller Mut, Tapferkeit, auch Freude. Gott stärke eure Begegnungen, segne eure stillen Zeiten. Geht in der Zusage des göttlichen Segens. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.